Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Johann Strauss, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat viel ausgehalten. Nicht nur, aber auch im Jubiläumsjahr 2025 die verschiedenen Aktivitäten der diversen Veranstalter und seit Jahr und Tag auch jeglichen Zugriff mehr oder weniger oder sagen wir gar nicht befugter Interpreten auf sein Schaffen. Blicken wir am Ende des Straußjahrs 25 daher einmal ganz anders auf diesen Komponisten und schauen, wie es zu seinem Weltruhm gekommen ist. Der hat sich nämlich keineswegs sofort eingestellt, sondern über höchst komplexe Umwege. Ein Welterfolg war Johann Strauss so nicht, zumindest nicht in den ersten Jahren. Weder war er politisch wohlgelitten, noch hat er sich leicht vom übermächtigen Schatten seines Vaters, Johann Strauss, der erste, für viele der echte Walzerkönig Wiens, befreien können. Und der Nimbus des weltumspannenden Dreivierteltaktherrschers, der ist erst relativ spät in der Karriere wirklich untrennbar mit seinem Namen verbunden gewesen. Die ersten Jahre von Johann Strauss also, Johann Strauss Sohn, den wir heute als den eigentlichen Walzerkönig bezeichnen, sie sind einen akustischen Rundgang wert. Sinngedichte. Das Opus 1 von Johann Strauss Sohn. Uraufgeführt am 15. Oktober 1844 in Dommeyers Casino im Vorort Hietzing. Ein wohl vorbereitetes Debüt, forciert von der Mutter, der 19-jährige Sohn des unbestrittenen Walzerkönigs jener Zeit, Johann Strauss Vater. Der hatte sich von der Familie verabschiedet. Er hat mit allen Mitteln versucht, dieses Debüt, das natürlich mit Spannung erwartet worden ist, nachdem es in der Zeitung angekündigt wurde, zu verhindern. Er konnte es nicht verhindern. Die Frau Mama hat schon geschaut, dass sie die Söhne als Nachfolger ihres entflohenen Gatten in Stellung bringt. Alle drei waren sie musikalisch talentiert, aber natürlich erst der 19-jährige Schani, der Älteste, war fähig aufzutreten vor Publikum und das war eine kleine Sensation. Wir würden uns das heute ja so wunderbar vorstellen, der junge und der alte Strauß fesch und freundlich neben und vielleicht miteinander. Davon war wie gesagt keine Rede. Dass Strauß Sohn, obwohl er so erfolgreich debütiert hat beim Dommeyer anno 1844, das Zepter des Walzerkönigs vom Papa übernehmen hätte können, das hat sich bei allem Wohlwollen dem jungen Mann gegenüber niemand in Wien vorstellen können. Erst Jahrzehnte später ist der Mythos von den beiden Walzerkönigen, dem Vater und dem Sohn, die sozusagen in dynastischer Erbfolge aufeinander gefolgt sind, geboren worden. Und es werden hagiografisch die schönen Familienbilder gemalt. Zum Beispiel die ersten Gedanken. Die ersten Gedanken eines jugendlichen Genies. Die sind im August 1881 in Druck erschienen. Und zwar für eine Wohltätigkeitsaktion zugunsten kranker Kinder und sofort mit Legenden verbrämt. Als Sechsjähriger, so verkündete die Zeitung, hat Strauß' Sohn diese Melodie notiert. Die Ehefrau Lili Strauß, die stand hinter der Initiative, aber was so Halbseiden wirken mochte, das hat später sogar den Sanctus von Johann Strauß selbst erhalten. Er hat die Legende bestätigt. Tatsächlich hat er diese Melodie mit 6 komponiert und hat das Stück dann orchestriert, selbst aufgeführt, wiederum zu wohltätigen Zwecken. Da konnte ja niemand was dagegen sagen. Da sind sie also für uns aufbewahrt, die ersten Gedanken eines kindlichen Genies. Das war die Musik, die angeblich der 6-jährige Johann Strauß Sohn, der kleine Schani, komponiert hat. Bei der Uraufführung dieser Musik 1882, da war Strauß Vater schon 33 Jahre tot und der Sohn war längst wirklich der unumschränkte Walzerkönig. Zum Zeitpunkt des Debüts beim Domeyer, da war der Herr Papa aber noch höchst lebendig und das Idol von ganz Wien. Er hat die großen europäischen Metropolen bereist. Für den ehrgeizigen Buben, der nach dem Debüt natürlich auch auf Druck der Mutter weitermachen wollte und musste, da sind zuerst einmal Orte wie das zweite Kaffeehaus im Prater geblieben, bald aber auch das Sperl, das untrennbar auch mit dem Namen des Herrn Papa verbunden war, das Vergnügungsviertel am Tivoli, nahe des kaiserlichen Schlosses Schönbrunn oder die Kurstadt Baden bei Wien. Die Neugierigen wollten wissen, wie das im wienerischen Musikkaisertum weitergehen würde. Also strömte man nicht nur zu den Konzerten von Strauß Vater, sondern natürlich auch zu denen seines Buben. Die Legende Strauß Sohn, die war aber noch nicht geboren. Vor allem die Wiener Jugend war allerdings hellhörig geworden. Die slawische Bevölkerung, da gibt's Tribute, Sonderzahl, der Strauß Nummer 2 hat eine Tschechenpolka komponiert, eine Serbenquadrille, letztere übrigens dem abgesetzten und in Wien im Exil lebenden Fürsten Obrenovic gewidmet. Aber während der Vater Paris und London begeistert hat, hat es den Sohn zunächst einmal nolens volens in die Randgebiete der Monarchie verschlagen, in den Südosten und die Nachbarländer. Die erste Tournee von Strauß Sohn geht nach Serbien und Rumänien. Auch das schlägt sich in Widmungen des Komponisten nieder. 1847 ist zum Beispiel für den regierenden Serbenfürsten Karadjordjevic eine Alexander-Quadrille entstanden. Thank you. Alexander-Quadrillen. 1858 ist dieser Fürst Alexander wieder abgesetzt worden und die Obrenović kehrten zurück nach Belgrad. Da gab es ja dann schon, wie gesagt, eine Strauß-Widmung. Beweglichkeit in solchen Belangen, das war ein Gebot der Stunde. Das hat Johann Strauß' Sohn erfahren müssen, als er von seiner Südost-Tournee nach Wien zurückgekehrt ist. Da hat bereits die Revolution geherrscht in der Stadt und sogar sein Vater, der rechtzeitig vor Ende der Kämpfe noch die Fronten gewechselt hat und bis heute ja mit seinem Habsburg-treuen Radetzky-Marsch im Gedächtnis geblieben ist, der war eine Zeit lang auf der Seite der Aufständischen. Am 26. Mai hat Strauß' Sohn, gerade zurückgekehrt, wie gesagt, von der Reise im brodelnden Wien, den sogenannten Barrikadentag erlebt. Da haben Studenten und Arbeiter mehr als 150 Straßen in der Stadt gesperrt. Das war eine ziemlich gefährliche Zuspitzung der Lage. Und Strauß' Sohn, dem ja die Herzen der Jugend, wie gesagt, zugeflogen sind und daher auch die Herzen der Studenten, der hat sich da kulturpolitisch oder sagen wir musikpolitisch besonders engagiert. Ein Studentenmarsch ist entstanden, ein Revolutionsmarsch, ein Walzer namens Burschenlieder und einer namens Barrikadenlieder, später umbenannt in Freiheitslieder. Thank you. Dichter von Johann Strauss Sohn. Wer nicht Wien, wenn die politische nicht immer auch mit einer ästhetischen Diskussion verknüpft worden wäre. Eduard Hanslick hat seine Stimme erhoben, eine der frühesten Äußerungen des später so bedeutenden Wiener Musikkritikers. Durchaus auch voll Sympathie für den republikanischen Geist. Die Revolution des 3. März, so hat Hanslick in der Wiener Zeitung geschrieben, die lechzte nach einer Marseillaise, einer deutschen Marseillaise. Dass uns die Muse der österreichischen Komponisten auch nicht einen wirklich originellen, kraftvollen Freiheitschor oder Marsch geliefert hat, ist zu bedauern und lässt uns besorgen, dass wir kein im echten Sinne populäres Talent unter uns haben. Also schrieb Eduard Hanslick, und das, obwohl zwei Sträuße in Wien gearbeitet haben. Immerhin hat Hanslick die Barrikadenlieder oder Freiheitslieder zur Kenntnis genommen und auch gemeint, die sind so melodienreich, dass dieses Stück wahrscheinlich überleben wird. Da hat er recht gehabt. Hanslick hat als strenger Kritiker auch späterhin immer wieder von Johann Strauss Sohn eingängige Melodien gefordert, einen leichten Ton, und hat sich dagegen verwahrt, dass der Assoziationen zur von Hanslick gehassten Musik eines Richard Wagner aufgesucht hat. Das war ihm nicht recht, er schrieb dann von Walzer-Requiem, was so gar nicht zur wienerischen Unterhaltungsmusik passen wollte. Im Moment hatte man allerdings 1848-49 andere Probleme. Als sich die Niederlage der Aufständischen abzeichnet, steht Strauss' Vater, wie gesagt, längst auf der richtigen Seite. Der Sohn hat die Konsequenzen zu spät gezogen. Kaiser Ferdinand der Gütige, im Volksmund bald Gütinand der Fertige genannt, hat zurücktreten müssen und seinem Neffen Franz Josef den Thron überlassen. Und diesem jungen Kaiser war der Walzerkomponist der zweiten Generation suspekt. Strauss Vater ist bald gestorben, von ganz Wien betrauert, im September 1849. Er war auch bei Hofe wohlgelitten und war dort Hofball-Musikdirektor. Jetzt hat Johann Strauss Sohn gedacht, er würde den Papa beerben. Immerhin war er ja schon ein erfolgreicher Walzer- und Polka-Komponist, aber dem war nicht so. Es hat sehr lange gedauert, bis Franz Josef dem jungen Strauß seine Parteinahme für die Aufständischen verziehen hat. 1863 erfolgte erst die Ernennung. Es war übrigens ein Ehrenamt, aber eben mit viel Ehr verbunden. Bis 1871 war Johann Strauß Sohn dann Hofball-Musikdirektor. Und ein Jahr nach dem Tod des genialen Bruders Josef Strauß, der vielleicht wirklich ein würdiger Nachfolger gewesen wäre, hat Strauss Sohn dann das Amt zurückgelegt und er konnte es übergeben an seinen jüngsten Bruder Eduard. Vielleicht nicht ganz so genial, aber immerhin. Eduard hat bis 1901 das Amt inne gehabt und dann wollte er an seinen Sohn Johann Strauss den Dritten übergeben. Das hat aber nie wirklich funktioniert. Der letzte exzellente Hofball-Musikdirektor war dann Karl Michael Zierer bis zum Ende der Monarchie. Um den Vater gleich zu beerben, war Johann Strauss Sohn also zu spät gekommen mit seinen Huldigungen, die es immerhin gegeben hat. Schon im Mai 1849, wenige Monate nach der Thronbesteigung des neuen Monarchen, hat Strauss Sohn als Opus 67 einen Kaiser Franz Josef Marsch komponiert. Die Uraufführung hat vermutlich in einem Fest im Casino Domeyer stattgefunden und es sind dann etliche vergleichbare Stücke gefolgt, unter anderem 1851 ein Marsch namens Viribus Unitis, mit vereinten Kräften. Das war ja das Motto des jungen Kaisers Franz Josef. Das Stück war für die Geburtstagsfeiern des Kaisers 1851 im August gedacht und es war insofern erfolgreich, als 1852 im Fasching dann wirklich offiziell Strauss mit seiner Kapelle in der Hofburg aufspielen durfte. Musik. Kaiser Franz Josef war natürlich nicht der einzige Monarch, dem Johann Strauß Sohn seinen Tribut gezollt hat. Aus seiner Feder gibt es auch einen Napoleon-Marsch, 1854 entstanden während des Krimkriegs. Das muss in Zeiten wie diesen auch eine Betrachtung wert sein. Beim Krimkrieg der Jahre 1853 und folgende war die Wiener Bevölkerung gespalten. Russland hat sich vergeblich bemüht, Österreichs Unterstützung für diesen Fall zu bekommen, und es musste gegen die Allianz aus dem Osmanischen Reich England und Frankreich allein ankämpfen. Russland war daher ziemlich verschnupft, denn während der Revolutionsjahre 48 und 49, vor allem bei der Niederschlagung der ungarischen Aufstände, war die russische Armee der österreichischen sehr, sehr behilflich gewesen. Und nun gab es so eine Art Neutralitätsstellung von Österreich. Man hat sogar Soldaten an der russischen Grenze aufmarschieren lassen, hat aber in den Krimkrieg nicht eingegriffen. Damit hat Kaiser Franz Josef eigentlich beide Seiten verprellt. Vor allem Russland natürlich. Die Wiener Bevölkerung, wie gesagt, hat die Vorgänge heftig diskutiert und es gab eine gar nicht kleine russlandfreundliche Partei, aber in der Mehrheit standen die Wiener doch eher auf Seiten der Engländer und Franzosen. Johann Strauß ist realpolitisch betrachtet mit seinem Marsch für Napoleon den Dritten auf der richtigen Seite gestanden, diesmal zumindest und zumindest auf kürzere Sicht. Außerdem hat er vom Franzosenkaiser eine goldene, perlengeschmückte Nadel für die Widmung bekommen. Napoleon-Marsch. Was Russland betroffen hat, da musste der neue Walzerkönig froh sein, dass das kulturpolitische Gedächtnis der Zarenfamilie und des russischen Hochadels ziemlich kurz gewesen ist. Denn die Zarenresidenz in Pawlowsk bei St. Petersburg, die wurde für einige Jahre zur wichtigsten Einnahmequelle des Wiener Komponisten. Er ist unter Hinzuziehung seiner Brüder Josef und Eduard, mit denen er das Walzerkomponieren sozusagen zu einem lukrativen Familienunternehmen ausgebaut hat, immer wieder nach Pawlowsk gereist. Zunächst einmal hat er dieses Feld ab dem Jahr 1856 allein beackert. Er hat dort unendlich viel Geld verdient und nicht nur das. Die Herzen der Frauen sind ihm zugeflogen, was zu einer ganz lustigen Anekdote geführt hat. Ein russischer Offizier hat Strauss' Sohn zum Duell gefordert. Und zwar deshalb, weil seine Frau dem Komponisten immer rote Rosen geschickt hat. Strauss hat die Forderung angenommen, hat es allerdings an eine Bedingung geknüpft. Der junge Mann musste zuvor in seine Wohnung kommen. Daraufhin hat er ihm drei leere Zimmer gezeigt, die voll gefüllt waren mit Blumensträußen. Und er meinte, sie können gern den Strauß ihrer Frau heraussuchen. Hat zu einem gütlichen Ende des Streits geführt. Es gibt sogar Polkas, die auf russische Frauennamen anspielen. Die Olga-Polka zum Beispiel. Die hat er in seiner ersten russischen Sommersaison komponiert, allerdings nicht irgendeiner Olga gewidmet, sondern Cäcilie, der Tochter des Großherzogs von Baden, die die Braut des Großfürsten Michail Nikolajewitsch geworden ist und dann als Großfürstin den Namen Olga Fjodorowna angenommen hat. Musik des ersten russischen Sommers von Johann Strauss. Daheim folgten für ihn noch weitere Jahre der zähen Aufbauarbeit, bis er nicht nur von der Wiener Bevölkerung als legitimer Erbe seines Vaters anerkannt wurde, sondern auch vom Habsburger Hof. Strauss hat sich zwischendurch nicht nur politisch korrekt benommen, sondern hat auch genau die musikhistorischen Entwicklungen seiner Zeit verfolgt. Dass er, wie übrigens auch sein Bruder Josef von Wagner, beeindruckt gewesen ist, das weiß man. Und der konservative Kritiker Hanslick hat ihm das, wie gesagt, auch gern vorgehalten. Aber auch die italienischen Opernmeister, die von den Wienern so adoriert worden sind, die hat er genau studiert. Und als großer Melodienerfinder, der ja anerkanntermaßen selber gewesen ist, hat er natürlich den Hut gezogen vor Verdi, vor Donizetti und Bellini. In amüsanten Collagen mit der sogenannten Neuen Melodienquadrille zitiert er sie alle kunterbunt. Uraufführung dieses Verdi, Donizetti, Bellini, Pasticcios, da war der Ruhm des neuen Walzerkönigs längst besiegelt. Lebensbedrohlich war für Johann Strauss Sohn in den Jahren seines mühsamen Aufstiegs noch der Winter 1852-53 gewesen. Ganz abgesehen von allen politischen Anfechtungen war es die Gesundheit, die ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen schien. Eine Deutschlandreise hat er abbrechen müssen, nachdem er wegen Überanstrengung zusammengebrochen war. Am 17. Jänner 1853 stand er allerdings wieder am Pult seiner Kapelle und präsentierte sich genesen, wieder auferstanden wie der Phönix aus der Asche. In der Neuen Freien Presse erschien unter Balkenlettern Sophienbadsaal eine Annonce. In seiner festlichen Ballausschmückung, so hieß es da, würde dieser Sophienbadsaal Montag, den 17. Jänner, zum Benefiz und zugleich zum ersten Mal wieder unter persönlicher Leitung des Johann Strauss nach seiner Krankheit ein großer Ball gefeiert. Und dann, hierbei zum ersten Mal, erstens Walzer, betitelt Phönix schwingen, zweitens Polka, betitelt Freudengruß. Beide von Johann Strauss. Die Freudengrüße stammten also von einem Mann, der sich wie Phönix aus der Asche erhoben hatte. Seither ist er dann in Wirklichkeit nie wieder abgestürzt.
Thank you.
Die Wiener Philharmoniker unter Lorin Mazel mit den Phönixschwingen. So hat sich also der genesene Johann Strauss wieder erhoben. Womit unser heutiger Musiksalon seine Pforten schließt, er war dem sehr schwierigen Beginn einer großen Karriere gewidmet. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.